Josef Roth, Die Asyle der Heimatlosen. Viele Fremden aus dem Osten kommen in dieses Lokal, das äußerlich sich unauffällig assimiliert einfügt in die Zivilisationsphysiognomie der Nürnberger und der Kurfürstenstraße. Dass die Fremden aus dem Osten so gerne sich im Berliner Westen aufhalten, hat einen tiefen psychologischen Grund. Ich vermute, dass sie die Zivilisation entbehren und Sehnsucht haben nach technisch entwickeltem Europäertum. Sie etablieren sich also, wenn sie nur halbwegs bemittelt sind, in der Nähe der Untergrundbahnhöfe, der Likördielen und der Kinopaläste. Und nur die hoffnungslos Armen siedeln sich in der Gegend der Warschauer Brücke an. In dieser Diele, in der Nürnberger Straße, die Restaurant und Café zugleich ist, verkehren in den Nachmittagsstunden Menschen aus dem Ägypterland und aus Arabien, Armenier, Kleinasiaten und Syrer. Manchmal sieht das Lokal aus wie ein aufgeschlagener ethnografischer Atlas. Mir ist, als wenn ich die Tische und Nischen nicht in der horizontalen Fläche betrachtete, in der sie sich dem Blick darbieten, sondern als blättere ich Tisch für Tisch, Stuhl für Stuhl um und lese die verbindenden Texte, die ich mir aus dem gelernten Mittelschulmaterial rekonstruiere. Nun bin ich zu fantastischen Übertreibungen genötigt, zumal wenn sich in die Betrachtung der Orientalen Wehmut mischt, weil sie gar so zivilisiert in der Nürnberger Straße sitzen, in einer Stube, in der die Lampen für mitteleuropäische Begriffe und Poesiebedürfnisse mit bunten Taschentüchern bekleidet sind, auf das sie Stimmung entwickeln. Ein Flache, der aus der Untergrundbahn steigt, statt vom Rücken eines zweimal gehöckerten Kamels, ist tragisch. Das Schiff der Sandwüste sollte ihn tragen, stattdessen spuckt ihn die Bahn der Stadtwüste aus. In weißen Gewändern soll er malerisch lagern im Schatten einer Palme, einer Dattelpalme, wenn möglich, am Rande einer Oase und Wasser aus hohlen Händen schöpfen. Stattdessen sitzt er nach europäischer Unsitte auf einem erbärmlich harten Stuhl, stützt den Ellbogen auf eine Marmorersatzplatte und trägt einen Stehumlegekragen und einen englischen Anzug mit wattierten Schultern. Ach, und wenn ich verstünde, was er spricht, ich würde feststellen, dass Dollarkurse sein Gemüt bewegen. Die Studenten sind jung und es sind viele. Sie setzen sich mit einem Jubel an einen Tisch, als hätten sie im Triumph eine Stadt erobert. Sie haben flackernde Handbewegungen, als hielten sie flatternde Fahnen in siegreichen Fäusten. Sie lesen in englischen Zeitungen und sprechen von Politik. Sie bedrohen ihre abwesenden Feinde. Und ich erkenne, dass sich die Studenten der ganzen Welt gar nicht voneinander unterscheiden. Sie stehen wahrscheinlich alle auf schomberianischen Mensurboden, tragen geistigen Wichs und sind mit einem Wort deutschnationale Araber. Auch Kaufleute sind zu sehen. Und es sind ganz hervorragend vernünftige Männer mit philosophisch vorgewölbten Stirnen und edlen Nasen, sanften, blassen Ohren und schmalen Wangen. Manchmal nur ist ein stilles Glimmen in den dunklen Augen, die scheinbar je nach Stimmung ihre Farbe verändern und bernsteingelb werden können. Irre ich nicht, sind jene dort Menschen vom Kaukasus. Sie sprechen mit weichen, warmen Stimmen, als hüllen sie die Worte zärtlich ein, statt sie in die Luft zu schicken. Sie haben eine weiße Hautfarbe und einen schlanken Wuchs. Sie könnten große Pelzmützen auf den edlen Häuptern tragen und reich verzierte Dolche in breiten Gürteln, aber sie tragen steife Hüte und unscheinbare graue Straßenanzüge und sitzen in der Nürnberger Straße. Schräg gegenüber dieser Kaffeestube ist eine zweite Konditorei, die äußerlich ihrer Umgebung vollkommen assimiliert scheint und im Innern eine echte russische Teestube darstellt, wie man sie wirklichkeitsgetreuer auch in Russland nicht sieht. Das Buffet hat allerdings Sarotti-Schokolade und auch sonst westliche Genüsse aufzuweisen. Allein die Anordnung verrät dem Kenner die russische Sachlage. Die Likörgläser glänzen in anmutiger Aufforderung und gruppieren sich um die Likörflaschen. Auf dem Tisch liegen russische Prikuski, weiße runde Beutel. Die Besitzer der Stube sind ebenfalls Russen und die Kellner auch. Sie tragen weiße Uniformgewänder wie die üblichen Verpflegungstrainsoldaten der mitteleuropäischen Gasthäuser, aber Sie haben keine übliche Sachlichkeit in den Bewegungen noch in den Fragen. Ihre Höflichkeit hat ein Rückgrat und ist eine wunderbare Mischung aus Selbstbewusstsein und Bereitwilligkeit. Alle Gäste sprechen Russisch. Den Tee bekommt man nicht in Schalen und auch nicht in vernickelten Behältern, sondern in ordentlichen Gläsern, wie es sich für Tee gehört. Man sieht, dass er rostbraun ist und klar wie geschmolzener Rubin. Die russischen Gäste rekrutieren sich aus den Flüchtlingen. Sie tragen teilweise noch Nationalkostüme. Ein großer Mensch mit blanken Schaftstiefeln und einem schmalen Ledergurt um die Hüften, ein Mann in bestbürgerlichem Pelz mit einer unendlich hohen Pelzmütze auf dem Kopf, eine Dame mit einem Zweispitz. Fast alle kennen einander. Es wird nach der Adresse eines Herrn gefragt und eine männliche Stimme gibt aus dem Hintergrund eine Pension am Kurfürstendamm an. Es ist ein sehr strenger, frostiger Winternachmittag und hier ist es warm, behaglich und heimatlich. Die vereisten Fensterscheiben könnten die Vorstellung hervorrufen, dass hinter ihnen nicht die Nürnberger Straße liegt, sondern womöglich der Newski-Prospekt. Manchmal steigt ein Gesang aus einer Männerkehle und bricht sofort ab. Es ist, als traue man sich nicht, heimatlich ungezwungen zu werden. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ein paar Schritte weiter andere Menschen sitzen, auch Menschen im Exil oder zumindest in der Fremde, und dass sie alle die Nürnberger Straße einte zu einer Gesellschaft Obdachloser, die ihre Heimat nie verlassen können, auch in Berlin nicht und nicht in der Nähe der Untergrundbahnstation Wittgenberger Platz, weil sie die Heimat auf dem Rücken tragen, ewiglich wie Schnecken ihre Häuser. Josef Roth, Die Asyle der Heimatlosen, aus Neue Berliner Zeitung vom 26. Januar 1922, gelesen von Helge Heinold.